온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Willkommen zum Onda Info 593. Ich bin Lola und darf euch heute im Namen des NPLA begrüßen. In den deutschen Medien wurde in den letzten Tagen außergewöhnlich viel über Argentinien berichtet. Grund dafür war der Staatsbesuch des argentinischen Präsidenten Javier Milei. Der wird Thema sein in unserer heutigen Sendung. Außerdem schauen wir nach Kolumbien und hören was zur Bedeutung der kolumbianischen Flüsse und wie sie besser geschützt werden könnten und sollten. Erstmal aber zu den Nachrichten. In Mexiko, Zentralamerika und den USA wurden in den letzten Wochen wieder einmal außergewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Die Forschungsgruppe World Weather Attribution hat jetzt eine Studie veröffentlicht, die sagt, diese Hitzewellen sind durch den Klimawandel 35 Mal wahrscheinlicher geworden. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, solange die Menschen weiter fossile Brennstoffe verbrennen. Das Risiko von Hitze wird oft unterschätzt. ExpertInnen zufolge ist Hitze das tödlichste aller Wetterextreme. Mindestens 125 Menschen sind allein in Mexiko wegen der Rekordhitze bereits gestorben.
Die biologische Vielfalt auf der Erde geht in atemberaubendem Tempo zurück. Heute leben 60% weniger Wirbeltiere auf der Erde als noch 1970. In Süd- und Mittelamerika beträgt der Rückgang sogar fast 90%. Ähnlich sieht es bei den Insekten aus. Eine Studie hat die Rolle des internationalen Finanz- und Währungssektors beim Verlust der biologischen Vielfalt im globalen Süden anhand von 5 Ländern untersucht: Argentinien, Kolumbien, der Demokratischen Republik Kongo, Jamaika und Papua-Neuguinea. Sie zeigt, dass der Verlust der biologischen Vielfalt eng mit der globalen Rohstoffausbeutung verbunden ist und dass die Regierungen trotz ihrer Bekenntnisse und internationalen Verpflichtungen für den Schutz der Biodiversität weiterhin Rohstoffprojekte genehmigen, um ausländische Investitionen anzuziehen. Laut des Berichts müssen die Regierungen der untersuchten Länder steuerliche und monetäre Bedingungen akzeptieren, die politische Prioritäten, zum Beispiel in den Bereichen Naturschutz, Klimaschutz, Gesundheit und Bildung, einschränken. So stehe die finanzielle Stabilität der Länder in direktem Konflikt mit der ökologischen Stabilität, so die Autorinnen. Die Globalisierung habe die Beziehung zwischen Finanzströmen und der Ausbeutung natürlicher Ressourcen verstärkt, so der argentinische Wirtschaftswissenschaftler Fernando Peirano, zum Vorteil multinationaler Unternehmen. Nationalstaaten seien dagegen deutlich geschwächt worden. Das zeige sich, so der Bericht, unter anderem in Kolumbien, wo die Regierung von Präsident Gustavo Petro eigentlich von der enorm umweltschädlichen Kohleförderung weg wolle, wo dies aber aufgrund finanzieller Abhängigkeiten schwerfalle. Ana Di Pangracio von der Fundación Ambiente y Recursos Naturales kritisiert die Expansion der Sojaindustrie in Argentinien, die zur Zerstörung der Biodiversität, zu sozioökonomischen Konflikten und zu mehr Armut und Abhängigkeit geführt hat. Der Bericht fordert transformative Änderungen der politischen und wirtschaftlichen Strukturen, die Bergbau und Monokulturen profitabel machen. Dazu noch eine weitere Info. Ende Oktober findet in der kolumbianischen Stadt Cali die 16. UN-Biodiversitätskonferenz statt. Laut Präsident Petro sei es eine dramatische, spannungsgeladene Zeit, in der sich entscheide, ob das Leben auf dem Planeten weitergeht oder nicht, ob menschliches Leben zerstört oder Frieden mit der Natur geschlossen wird.
Während die Welt sich weiterdreht, dreht sich momentan auch in Lateinamerika oder besser gesagt in ganz Amerika ziemlich viel um Fußball. Letzte Woche hat nämlich auch die Copa América begonnen, die Meisterschaft zwischen den amerikanischen Ländern im Fußball der Männer. Die findet dieses Jahr in den USA statt. Und auch wenn das Thema Fußball und die Frage danach, wie interessant das Thema wirklich ist, doch recht umstritten ist, muss man einfach sagen, dass Fußball auch aus Lateinamerika nicht wegzudenken ist. Auf die Copa América selbst will ich an dieser Stelle gar nicht weiter eingehen. Wer sich aber für Fußball allgemein interessiert, dem und der empfehle ich, auf unsere Website zu schauen. Vergangenen Herbst hatten wir eine Veranstaltung zum Thema Fußball, genauer gesagt indigenen Fußball, und die lässt sich auf www.npla.de in voller Länge nachhören.
Por la forma de parar.
sola e apretar la contra el piso.
Oscar Talero, indigener Sprecher und Förderer des Kadokté-Sportvereins aus Argentinien, besuchte im Spätsommer 2023 Berlin. Kadokté bedeutet in der Sprache der Kom Basis oder Fundament. Oscar kam im Rahmen einer Vortragsreise in mehrere europäische Städte, um das interkulturelle Sportprojekt der Kom-Gemeinschaft im Stadtviertel Los Pumitas in der argentinischen Großstadt Rosario vorzustellen. In diesem Zusammenhang organisierte der Nachrichtenpool Lateinamerika eine Diskussionsveranstaltung im Aquarium in Berlin-Kreuzberg.
Und auch in der Rubrik Absurde Geschichten gibt es diese Woche was zu erzählen. Vor ein paar Jahren hat sich eine Frau in einem Secondhand-Laden in den USA eine mexikanische Vase im Maya-Stil gekauft. $3,99 soll sie dafür bezahlt haben. Als die US-Amerikanerin aber in diesem Jahr im Anthropologischen Museum in Mexiko-Stadt ganz ähnliche Vasen gesehen hat, dachte sie, meine Vase kann ich ja mal überprüfen lassen. Und tatsächlich ist die Second-Hand-Vase für knappe 4 Euro bis zu 1800 Jahre alt. Wegen dem hohen wissenschaftlichen Wert der Vase hat die Frau ihr Fundstück nach Mexiko zurückgeschickt. Zurück zur Politik. Anlässlich des Staatsbesuchs von Javier Milei, seit Dezember Präsident Argentiniens, wurde in Deutschland der Mes Anti-Milei ausgerufen, der Anti-Milei-Monat. Ute Löning war bei der Veranstaltung in Berlin dabei.
Eine Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt in Berlin am 23. Juni. Während Olaf Scholz den argentinischen Präsidenten Javier Milei empfängt, sind die Protestrufe vom Vorplatz her laut zu hören. Der Besuch war schon im Voraus umstritten. Schließlich findet er ohne militärische Ehren statt und auf Wunsch Mileis ohne Pressekonferenz. So erklärt es ein Sprecher der Bundesregierung. Denn Milei habe seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 überhaupt keine Pressekonferenzen gegeben. Die wichtigsten Themen des Gesprächs zwischen Scholz und Milei sind die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen und der geplante Abschluss des umstrittenen Handelsabkommens zwischen der EU und der Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur. Dazu gehören neben Argentinien auch Brasilien, Paraguay und Uruguay.
La política extractivista a favor de los grandes monopolios transnacionales avanzan en otra forma de colonización.
Die extraktivistische Politik der großen Konzerne steht für eine neue Form der Kolonisierung. Sie stehlen unsere Rohstoffe wie das Lithium und respektieren die Rechte indigener Gemeinschaften nicht.
Das sagt Ezequiel Monteros, einer der Organisatoren der Kundgebung. Deutschland und die EU brauchen Lithium, Kupfer, grünen Wasserstoff und andere Ressourcen für die Energiewende im Norden. Doch die Produktionsbedingungen in den Erzeugerländern, meist im globalen Süden, verstoßen oft gegen Umwelt- und Arbeitsschutzrechte. Das Abkommen, sollte es bestätigt werden, wird keine verbindliche Festschreibung dieser sogenannten weichen Ziele beinhalten. Aber momentan blockiert vor allem Frankreich die Annahme des Handelsabkommens. In ihren Parolen bezeichnen die Demonstrierenden Milei als Diktator. Zwar wurde er im Dezember 2023 demokratisch gewählt, sogar mit 55% der Stimmen, doch konnte er kürzlich ein Gesetzespaket, das sogenannte Basisgesetz, auf den Weg bringen, welches ihn zu weitgehenden Entscheidungsbefugnissen ermächtigt. Milei bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist. Er vertritt eine libertäre Wirtschaftspolitik und will den Einfluss des Staates so weit wie möglich zurückdrängen. Gleichzeitig steht er für eine ultrakonservative und autoritäre Politik und für enge Vernetzung mit der internationalen extremen Rechten.
Dieser Präsident hasst den Staat, er hasst die Demokratie und er regiert uns schlecht. Er setzt tausende Menschen auf die Straße und liefert sie dem Hunger aus. Er respektiert das Demonstrationsrecht nicht. Und mit dem neuen Basisgesetz erhält er außerordentliche Machtbefugnisse. Das bedroht die Demokratie und andere Staaten.
Monteros ist einer der Gründer der Organisation Hijos Deutschland. Hijos heißt Kinder. Es geht um die Kinder der verschwundenen politischen Gefangenen der Diktatur. Rund 30.000 der zwischen 1976 und 1983 verschleppten Personen sind bis heute verschwunden. Einige ihrer Kinder leben heute in Deutschland. In Argentinien wurden die Verbrechen der Diktatur juristisch und politisch sehr engagiert aufgeklärt. Die Regierung Milei und vor allem die Vizepräsidentin Victoria Villarruel, die aus einer Militärfamilie stammt und enge Verbindungen zur extrem rechten spanischen Vox-Partei unterhält, stehen für eine Umkehr der an den Menschenrechten orientierten Aufarbeitungspolitik. Geschichtsrevisionistische Kräfte erstarken in Argentinien. Frühere Militärs trafen sich kürzlich in der ESMA, der früheren Folterzentrale und heutigen Gedenk- und Bildungsstätte in Buenos Aires. Mit Genehmigung des Verteidigungsministeriums ließen sie sich neben einem dort ausgestellten Flugzeug fotografieren, aus dem Gefangene während der Diktatur ins Meer geworfen wurden. Menschenrechte, Gleichstellung, Klimapolitik. All das ist Milei ein Dorn im Auge. Insgesamt sieht sich die argentinische Regierung als konservative Gewinnerin eines Kulturkampfs. Sie hat das Frauen-, das Arbeits- und das Umweltministerium abgeschafft und verbietet Gendern in Behörden. Milei ist renommierter Ökonom rechtslibertärer Ausrichtung. Er bezieht sich auf Friedrich August von Hayek, einen der wichtigsten Theoretiker des Neoliberalismus und des Libertarismus. Der Soziologe Andreas Kemper dazu?
Ja, die libertäre Bewegung ist noch relativ unbekannt. Also ich lehne ja auch den Begriff libertär ab, weil eigentlich der Begriff libertär hat einen feministischen und sozialpolitischen Impetus. Eigentlich ist das halt was Soziales und Feministisches. Der Libertarismus, so wie er heute immer stärker benannt wird, ist antifeministisch und deutlich rechts und genau das Gegenteil von Sozialpolitik. Der Begriff asozial ist sehr schwierig, aber wenn man den Begriff asozial benutzen könnte, im eigentlichen Wortsinn, also antisozial, dann würde das genau auf diese sogenannten Libertarians zutreffen.
Der soziale Kahlschlag trifft die Menschen in Argentinien besonders heftig. Sinnbildlich dafür trat Milei im Wahlkampf mit einer Kettensäge auf. Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit bezeichnet er als Attentat gegen die Freiheit und das Privateigentum. In den ersten 6 Monaten seiner Regierungszeit wurden Zehntausende öffentliche Angestellte entlassen, staatliche Subventionen für Strom und Transport verringert, die Mietpreisbremse abgeschafft und das Bildungsbudget um 70% gestutzt. Proteste dagegen werden brutal niedergeschlagen. 55% der Bevölkerung leben inzwischen unter der Armutsgrenze, die Zahl ist rasant gestiegen. Paula Litvatschki, die Leiterin der 1979 gegründeten Menschenrechtsorganisation CELS aus Buenos Aires.
Este es un gobierno que viene a hacer un cambio de régimen. El mismo lo dice.
Das Ziel dieser Regierung ist ein Systemwechsel, so wie die Diktatur damals auch einen Systemwechsel wollte. Milei ist Präsident geworden, um den Staat grundlegend zu verändern. Dafür sind tiefgreifende Reformen der Wirtschaft, des Staates und der Gesellschaft wichtig. Das ultraliberale Wirtschaftsmodell bedingt eine Beschneidung des Staates. Genauso wichtig ist als dritte Komponente der Kulturkampf. Damit soll der historische Kollektivismus Argentiniens gebrochen werden. Die Solidarität, die Gewerkschaftslandschaft, die erkämpften Rechte. All das sieht Milei als seine Feinde an.
La matriz sindical argentina, la matriz de derechos argentinos dice que los derechos son enemigos.
Doch Milei erfährt dabei Unterstützung. Erst die konservative Rechte und ihre Wahlempfehlung für Milei in der Stichwahl haben dessen Aufstieg ermöglicht, sagt Litvatschki. Obwohl er die PolitikerInnen traditioneller Parteien während seines Wahlkampfs als politische Kaste beschimpfte, ernannte er einige von ihnen anschließend zu MinisterInnen. Auch international erfährt Milei Zuspruch. Am 22. Juni ehrte ihn die rechtslibertäre Hayek-Gesellschaft in Hamburg. In dieser Gesellschaft finden sich unter der einenden Klammer der wirtschaftlichen Freiheit Ökonomen sowie PolitikerInnen vom rechten Rand der FDP bis zur AfD zusammen. Während Milei im Hotel Hafen die Hayek-Medaille erhielt, protestierten vor dem Hotel etwa 500 Personen. Im Rahmen eines Anti-Milei-Monats hatte ein Bündnis von NGOs, politischen und migrantischen Gruppen Veranstaltungen organisiert und zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen. Lucio Piccoli von der Assemblea Solidaridad con Argentina ist Teil des Bündnisses.
Una de las cosas bastante fundamentales que podemos hacer desde el exterior es iluminar la importancia política que tiene la agenda internacional de Javier Milei.
Wir im Ausland wollen darauf aufmerksam machen, dass Milei eine bedeutende Rolle in der Vernetzung der internationalen Rechten spielt. Das Erstarken rechter Regierungen und Bewegungen ist erschreckend. Wenn Milei sich durchsetzt, wird er ein Präzedenzfall für andere Länder werden. Unsere Aufgabe ist es, das Bewusstsein für diese Entwicklung zu schärfen.
Unser Rolle ist, konscientisieren a la opinión pública alemana acerca de la importancia de esto.
Eine Zwischenbilanz der argentinischen Menschenrechtsorganisation CELS über die Situation in Argentinien 6 Monate nach Milleis Amtsantritt und weitere Hintergrundartikel findet ihr auf der Website des Nachrichtenpool Lateinamerika npla.de.
Ute Löning zum Begleitprogramm von Javier Mileis Besuch in Deutschland. Schauen wir nach Kolumbien. Aktivistische Kämpfe um Wasser haben in Lateinamerika eine lange Tradition. Die kolumbianische Menschenrechtsaktivistin und Anwältin Jimena González hat über 15 Jahre mit indigenen, schwarzen und kleinbäuerlichen Gemeinden zusammengearbeitet, um Territorien und Flüsse vor Gericht und außerhalb zu verteidigen. Eva Gutensohn vom Südnordfunk hat sie bei einer Veranstaltung in Freiburg getroffen und mit ihr über die Bedeutung und die Rechte von Flüssen in Kolumbien gesprochen.
Me quería matar mis enemigos, pero vivo estoy. Descargas nucleares hirieron su entraña, pero vivo estoy. Mercurio y petróleo ensuciaron sus aguas, pero vivo estoy. Mis padres y hermanos bebieron, murieron, pero vivo estoy.
Ja, ich spreche jetzt hier mit Jimena González. Es geht um Wasserkämpfe, vor allem in Kolumbien. Wir hatten eben auch einen Workshop und in dem Workshop hast du, glaube ich, gesagt, dass die Flüsse kolonisiert werden oder wurden. Was genau ist damit gemeint?
La colonización. In Amerika Latina.
Die Kolonisierung in Lateinamerika, aber auch in anderen Kontinenten wie Afrika, begann über die Flüsse. Das waren quasi das Eindringen ins Kontinent geschah über die Flüsse.
Pero además, en nuestros contextos, el agua era pensada de diferente manera.
Hinzu kommt, dass in unserem Kontext einfach Wasser anders gedacht wurde. Es waren einfach andere Werte damit verbunden mit dem Wasser oder Gebrauch oder Beziehungen schlussendlich.
Estamos hablando de relaciones, prácticas y visiones.
Also wir reden hier von Beziehungen, die sehr praktisch sind. Sie können sehr materiell, aber auch spiritueller Art sein.
Por ejemplo, en el río Atrato, que es el río que conozco.
Ein Beispiel, der Fluss Atrato, das ist den ich am besten kenne in Kolumbien, der wird einfach nicht als eine Ressource oder als ein Objekt angesehen. Es ist wirklich ein Wesen, es hat eine Existenz und es ist ein Ort, mit dem man zusammenlebt. Es ist der Ort, wo sich die Menschen und ihre ganze produktive Aktivität auch rundherum organisieren.
Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren, wie die Bevölkerung, vor allem die indigene Bevölkerung, mit diesem Wesen des Flusses verbandelt ist, zusammenhängt. Diese Interdependenz.
Bueno, lo primero es que no se trata solo de pueblos indígenas, sino de pueblos afrocolombianos, comunidades negras.
Also, es geht hier nicht so sehr um indigene Gemeinschaften, sondern tatsächlich afrokolumbianische. Das sind die eigentlich hier in diesem Fluss diesen bevölkert haben. Und die Art und Weise, wie sie sich am Fluss entlang organisiert haben, wie sie diesen diese Achse im Prinzip bevölkert haben. Darum kommt es an. Der Fluss ist schlussendlich ihre Nahrungsquelle. Es ist auch der Ort, an dem sie ihr Gesundheitswesen organisieren, aber auch sowas wie die Freizeit und schlussendlich auch Spiritualität.
A mí me velaron, alegre y vivo estoy, porque mi madre en un acto supremo de amor.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wird der Fluss sozusagen vermenschlicht oder ist es eher was, was im religiösen Sinne angebetet wird, gehuldigt, verehrt, weil die Menschen eben auch abhängig sind von dem Fluss und deswegen ihn auch bewahren und schützen wollen und eben nicht ausbeuten? Und du hast auch eben von diesem Wesen des Flusses gesprochen. Also was, worin besteht dieses Wesen?
El río es un ser al que se respeta. El río es un ser al que se observa, al que se le escucha. El río siente.
Also der Fluss als Wesen ist ein Wesen, das man eben respektiert. Dieses Wesen wird beobachtet, man hört ihm genau zu. Der Fluss, man muss ihn auch fühlen. Man muss genau auf die Änderungen, zum Beispiel wenn mehr Wasser oder weniger Wasser da ist, auf diese Änderungen genau achten, weil das hat einen starken Einfluss auf die Produktion von Sachen oder auf das Fischen oder so. Man muss sich auch beim Fluss bedanken, Tribut leisten. Die Menschen bringen zum Beispiel auch Blumen dahin oder bedanken sich. Und klar, das ist schlussendlich eine religiöse Dimension. Und auch als Ergebnis von der Kolonialisierung, da wurden auch sehr viele Feste oder Heilige wurden schlussendlich, alle religiösen Feste wurden auch am Fluss gefeiert.
Und eine Forderung ist ja eben auch, dass der Fluss ein juristisches Subjekt wird, also dass er aktive Rechte bekommt. Natürlich kann er sie nicht selber einklagen, sondern es braucht die Menschen, die es für ihn tun. Es ist erstmal erstaunlich, dass ein Element, ein Gegenstand, also nicht Mensch, ein juristisches Subjekt sein soll. Wie begründest du das? Also auch, wie kann man das juristisch begründen?
El río con derechos es una invención humana que responde a la necesidad de crear nuevas figuras para intentar detener la destrucción en la que vivimos.
Also schlussendlich ist es natürlich eine menschliche Erfindung, sowas wie dem Fluss Rechte zu geben. Und in deren Fall war es auch nicht etwas, das sie gefordert haben. Es war ein Ergebnis schlussendlich von ihrem Kampf, wo es hauptsächlich darum ging, die Zerstörung aufzuhalten. Genau, und das war schlussendlich eine neue legale Form, die sich daraus ergeben hat. Und es wirft einfach neue Fragen auf. Was, wenn es eben nicht immer nur Rechte für die Menschen sind, sondern eben Rechte für Sachen, die uns einfach als wichtig erscheinen?
Aber dann ist schon die Bedingung für diese Rechte, dass sie am Ende den Menschen helfen und nützen. Oder wäre es auch vorstellbar, dass die Rechte des Flusses schwerer wiegen als Menschenrechte?
Han surgido como categorías distintas, derechos humanos y derechos para los no humanos.
Also diese verschiedenen Kategorien, eben Rechte jetzt für Menschen und Rechte für Nicht-Menschen, sind Kategorien, die schlussendlich von uns Menschen entstanden sind.
Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen für solche aktivistischen Kämpfe um das Wasser, also Wege für das Wasser zu kämpfen und ja, wie die Bevölkerung das wirklich so konkret dann umsetzt, in welcher Aktionsform zum Beispiel oder in welchen politischen Forderungen?
Un ejemplo concreto se dio en el año 2011 tal vez, los grupos paramilitares controlaban toda la cuenca del río Atrato. Las comunidades no podían pescar.
So ein konkretes Beispiel, das mehr oder weniger um das Jahr 2011 entstanden ist, da war es so, dass der Fluss einfach sehr stark von Paramilitärs kontrolliert war, also die ganze, das ganze Tal rund um den Fluss. Und die afro-kolumbianischen Gemeinschaften konnten eben nicht einfach mal dahin gehen und fischen oder sich entlang des Flusses frei bewegen. Das heißt, sie haben sich zusammen organisiert und haben sowas wie eine Karawane organisiert. Und alle Gemeinschaften, die auch von den Nebenflüssen kamen, haben sich dann zusammengeschlossen, um einfach als größere Gruppe aufzutreten und haben dann so weiße Fahnen getragen und haben einfach als Gemeinschaft haben sich, also schlussendlich ging es darum, Frieden herzustellen. Und sie haben dann dazu eingeladen, sowas wie eine Deklaration zu machen, also ein Statement, und haben sehr viele Institutionen und Akteurinnen eingeladen. Und diese Deklaration hieß Un buen trato para el río Atrato. Das ist natürlich ein Wortspiel, das lässt sich jetzt schlecht übersetzen, aber sowas wie lass uns den Atrato-Fluss richtig behandeln. Und schlussendlich war es eine Bildung einer größeren Allianz und der ganzen Bewegung auch eine gemeinsame Stimme zu geben, um wieder Zugang zum Fluss zu kriegen.
Was wäre deiner Meinung nach die ideale Nutzung des Flusses und des Wassers vor Ort?
El río es libertad. El río es movimiento. El río es alimento.
Der Fluss ist Freiheit. Der Fluss ist Bewegung. Der Fluss ist auch Nahrungsquelle. Die Menschen und der Fluss ist schlussendlich nur eins und es geht darum, diesen Respekt wieder zu bekommen. Der Fluss ist nicht so eine Einheit, die außerhalb der Menschen liegt. Es geht darum, in diesem Kampf wieder festzustellen, eben, dass wir eins sind.
Pero no lo respetamos y creo que podemos.
Muchas, muchas gracias, Jimena González.
Beitrag von Eva Gutensohn im Gespräch mit der Menschenrechtsaktivistin und Anwältin Jimena González. Die ganze Sendung von Süd-Nordfunk, die Nummer 121, zu den Rechten für FischerInnen und Flüsse, lässt sich nachhören auf der Website von IZ3W oder auf www.freie-radios.net. Und falls ihr für den nächsten Spaziergang im sommerlichen Berlin noch eine kreative Idee sucht, auf unserer Website finden sich auch sogenannte Audio-Walks. Die kann man anhören, während man spazieren geht und dabei dann auch einiges lernen. Der neueste Spaziergang geht durch Friedrichshain-Kreuzberg und beschäftigt sich mit Lieferketten.
Schokolade, Kaffee und Kautschuk sind nur einige der Produkte, die zu unserem täglichen Leben einfach dazugehören. Aber wie kommen diese Waren zu uns? Wer baut die Rohstoffe dafür an und ab? Und unter welchen Bedingungen geschieht das? In diesem Audiowalk zum Thema Lieferketten laden wir euch ein, durch den Südkiez von Friedrichshain zu spazieren. Wir begegnen lokalen Initiativen, die faire Köstlichkeiten aus Lateinamerika zu uns bringen. Unsere GesprächspartnerInnen haben Wege für einen fairen und ökologischen Konsum geschaffen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal
findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de